Ja, wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Wir haben uns bereits beschäftigt mit den Verheißungen Gottes, ja, mit den Verheißungen, die uns zusagen, dass wir in Christus sicher sind und dass wir von Gott bewahrt werden und dass er uns ans Ziel bringen wird bis ans Ende. Das hat er jedem von seinen Schafen zugesagt, auch das schwächste Schaf wird er ans Ziel bringen. Wichtig dabei ist zu sehen, dass es wirklich um die Schafe geht, also wirklich um diejenigen, die von Neuem geboren sind und nicht um falsche Bekenner. Ja, diejenigen, die wirklich zu seiner Herde gehören, die wird der Herr auch zum Ziel bringen. Das hatten wir betrachtet. Nun ist es so, dass es hierzu auch Einwände gibt. Es gibt Bibelstellen, die zitiert werden, um zu sagen, das ist doch nicht so, man kann sein Heil doch wieder verlieren. Und es gibt auch Argumente, die gebracht werden. Wir wollen heute ein paar von diesen Bibelstellen anschauen. Wir wollen auch ein paar Argumente ansehen und die im Kontext auch betrachten der Bibelstellen. Und wir werden sehen, dass die ganze Offenbarung Gottes für uns wertvoll ist. Und auch diese Bibelstellen, die scheinbar aus dem Zusammenhang gelöst was anderes zu sagen scheinen, fügen sich sehr gut in den Gesamtkontext ein und deswegen sind auch diese Bibelstellen für uns wertvoll, dienen für uns zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost. Und deswegen, wenn es heute auch um Einwände geht, ist doch das Ziel dieser Predigt, dass wir erbaut und gestärkt werden. Und deswegen möchte ich auch am Schluss der Predigt nochmal einige dieser grundlegenden Wahrheiten betonen und rekapitulieren, damit wir das auch dann mit in den Alltag nehmen können. Denn wenn es jetzt einfach nur um Bibelstellen, Argumente für und wider geht, dann ist das wenig erbaulich. Wenn wir es aber im Zusammenhang betrachten und dann auf die großen Wahrheiten des Herrn schauen, dann wird uns auch diese Predigt entsprechend erbauen. Es ist eben der ganze Ratschluss Gottes, das ganze Wort Gottes und mit dem sollten wir uns beschäftigen. Wir können jetzt natürlich nicht jede einzelne Bibelstelle betrachten, die da angeführt wird. Wir können nur ein paar rausgreifen. Aber viele andere Stellen, die es auch noch gibt, lassen sich in ähnliche Kategorien einordnen. Und so wollen wir beginnen. Ein Punkt, auf den ich schon mal eingegangen bin, deswegen gehe ich auf den nur kurz ein, ist die Aussage, ewig ist nicht zeitlich gemeint. Wir hatten ja gesehen, dass wer zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommt, der hat ewiges Leben. Es wird nicht gesagt, er wird eines Tages ewiges Leben bekommen, sondern er hat ewiges Leben. Und ein Einwand gründet sich auf folgende Bibelstelle, die besagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also der Einwand ist folgender, ja, wir haben zwar ewiges Leben, aber mit diesem ewigen Leben ist nicht ein Leben ohne Ende gemeint, sondern ist eine ganz neue Lebensqualität mit dem Herrn gemeint. Und diese neue Lebensqualität kann man auch wieder verlieren, wenn man vom Herrn abfällt. Nun, es ist zwar richtig, dass der Herr Jesus uns ein ganz neues Leben gibt. Ja? Eine neue Lebensqualität, nämlich das Leben im Überfluss, in der Gemeinschaft mit ihm, im Dienst für ihn. Das ist durchaus ganz wichtig bei dem Thema ewiges Leben. Ja, wir bekommen nicht einfach ewiges Leben und leben so weiter wie bisher, sondern wir bekommen ewiges Leben und Gemeinschaft mit dem Herrn, Freude in ihm, Dienst für ihn. Ja, wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. All diese Dinge wirkt er und er wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns. Das ist alles richtig. Zusätzlich spielt aber in ganz vielen Bibelstellen die zeitliche Dimension durchaus eine Rolle. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 28. Höre ich hier irgendwas? Hallo? Ich glaube, ich höre mich selbst. Okay. Ich glaube, es ist besser. Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also hier haben wir ganz klar die zeitliche Dimension mit in dem Vers, sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und so sehen wir, dass beides zutrifft. Ja, wir bekommen das Leben in Überfluss im Herrn und wir bekommen gleichzeitig dieses ewige Leben, das eben nicht endet. Und jemand, der das ewige Leben jetzt hat und es morgen nicht mehr hat, der hat niemals ein Leben ohne Ende gehabt. Er hat ein zeitlich begrenztes Leben nur gehabt. Und deswegen diese Verheißung ist ganz klar, sie ist unumstößlich, nicht nur natürlich hier an dieser Stelle gesagt, sondern auch in anderen Bibelstellen. Und diese Bibelstellen müsste man natürlich sonst in Frage stellen. Also ewig, wir halten fest, wir haben ewiges Leben und wir dürfen dafür dankbar sein, dürfen den Herrn dafür loben, dass er uns wirklich ewiges Leben geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, die ewiges Leben bekommen haben und dass das auch bedeutet, dass wir sicher aufbewahrt werden, sicher bewahrt werden in seiner Hand. Kommen wir zu einem alttestamentlichen Einwand. Gemäß Hesekiel 33, Verse 7 bis 9 und 18, 20 bis 26 kann man wieder verloren gehen. Wir schauen jetzt nicht beide Stellen an, wir schauen mal die eine Stelle an, Hesekiel 33, 7 bis 9. Nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus meinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben, und du sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Diese Stelle wird dahingehend ausgelegt, dass derjenige, der nicht warnt, sich schuldig macht. Und zwar so schuldig, dass er sein Heil verliert und verloren geht. Wenn er aber den Gottlosen warnt, wird er seine Seele retten und nicht verloren gehen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass nicht jeder, der glaubt, man kann sein Heil wieder verlieren, es in Bezug auf diese Stelle glaubt, in Bezug auf andere Stellen. Also es gibt da ganz viele Bandbreiten. Es gibt auch die Aussage, dass man das Heil nur verliert, wenn man gegen den Heiligen Geist sündigt. Das heißt, da gibt es ganz viele Varianten. Ich habe jetzt nur einige Argumente, von denen ich weiß, dass sie eben gebraucht werden, herausgegriffen, ohne jetzt generell sagen zu möchten, was der Einzelne glaubt, denn das weiß ich gar nicht. Aber das ist eben ein Argument. Und was wir hier haben, ist zum Ersten eine Verwechslung von Heilszeiten. Also hier geht es nicht um die Zeit der Gnade, in der wir uns befinden. Man kann das auch nicht anwenden auf die Evangeliumsverkündigung, dass wenn wir jemandes Evangelium nicht verkündigen und der verloren geht, dass wir dann verloren gehen. Ja. Es geht um die Zeit des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes. Und unter dem mosaischen Gesetz war es so, dass es a. die Todesstrafe gab und b. auch die Züchtigung Gottes, die es ja heute auch noch gibt, die bis zum Tode gehen kann. Auch unter dem Gesetz war es so, dass man gerettet wurde durch den Glauben, weil das war schon seit Abraham so. Das heißt, man wurde auch nicht durch das Halten des Gesetzes gerettet oder ging verloren, sondern es war immer so, dass man durch den Glauben gerettet wurde. Aber im Gesetz heißt es, wenn du diese Dinge tust, wirst du durch sie leben. Das heißt, die Haushaltung des Gesetzes bedeutete, dass man Gott gehorchen musste. Und wenn man nicht gehorcht hat, konnte man a. gesteinigt werden, nämlich durch Strafen, die dann von anderen gemäß dem Gesetz auferlegt wurden. Oder Gott hat Gerichte gebracht, hat Züchtigung gebracht, die bis zum Tode gingen. Und wenn im Alten Testament von der Seele die Rede ist, da ist nicht immer die unsterbliche Seele der Person gemeint, sondern die Seele ist oft ein Synonym im Alten Testament für das Leben. Ja, die Seele wird ausgerottet aus dem Volk, heißt es ganz oft im Alten Testament, und das bedeutete den physischen Tod. Das sagte überhaupt nichts aus über das ewige Schicksal des Einzelnen. Natürlich war es so, dass der Einzelne, der gottlos war, gottlose Taten vollbracht hat. Und wenn dann der Tod kam, war er auch verloren. Ja. Aber es gab auch gläubige Menschen, wie zum Beispiel Mose selbst, die die Verheißung nicht erlangen durften. Mose durfte nicht ins Land hinein, weil er Gott nicht verherrlicht hat. In einer bestimmten Situation war das die Strafe. Er musste physisch sterben außerhalb des Landes. Auch bei den verschiedenen Sünden in der Wüste, wo Mose für das Volk gebetet hat, antwortet Gott: Ich habe vergeben. Aber keiner von denen, der mich gelästert hat, ja, wird das verheißene Land sehen. Einzelne hatten auch Buße getan. Ja, die sind umgekehrt. Die Seele war gerettet, aber sie durften nicht das verheißene Land sehen. Deswegen müssen wir hier erkennen, dass im Alten Testament die Strafe sehr oft eine physische Strafe war. Und die können wir nicht einfach anwenden auf unser ewiges Wohlergehen. Also wir haben hier falsche Anwendung der Heilszeit. Gesetz, das besagte, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Wir haben auch die falsche Auslegung der Strafe. Es geht eben nicht um das ewige Gericht, sondern um den physischen Tod. Erstmal, wenn ein Gottloser natürlich physisch starb, folgte selbstverständlich das ewige Gericht. Aber wenn jemand, der zur Todesstrafe verurteilt worden war, Buße tat, war seine Seele gerettet. Aber die Todesstrafe wurde oft, als sei denn es war ein König oder so, ja, dennoch ausgeführt. Also physischer Tod war oft die Konsequenz unter dem Gesetz im Alten Testament. Wir können natürlich da auch dankbar sein, dass wir unter der Gnade leben, eben nicht unter dem Gesetz, dass wir wissen, wir haben die volle Vergebung unserer Schuld, aber trotzdem wissen wir auch, die Züchtigung zum Tode, die gibt es auch unter der Gnade. Nicht die Todesstrafe, aber die Züchtigung zum Tode, auf die werden wir auch noch eingehen. Ein weiterer Einwand ist, es gibt viele, die sich zum Herrn Jesus bekennen und dann doch wieder abfallen. Ja, das ist der Einwand, ich habe den gekannt und den gekannt, der hat einen guten Anfang gemacht, er hat Menschen zum Herrn geführt und dann ist er doch wieder abgefallen. Und die gibt es, ja, das ist keine Frage, die gibt es. Und leider sind es sehr viele. Nur müssen wir es natürlich erkennen, wir können nicht ins Herz schauen. Möglicherweise hat die Wiedergeburt niemals stattgefunden. Ich sage möglicherweise, weil es gibt Fälle von Buße und Umkehr, die nach 50 Jahren erst erfolgt ist. Ja. Es gibt den einen Fall von dem Missionar, dessen Familie in der Wüste ermordet worden ist und die Tochter wurde entführt, aber er dachte, sie sind alle tot. Der ist nach England zurück, ist zum Trinker geworden, hat vom Herrn nichts mehr wissen wollen. Irgendwann hat seine Tochter, die ist freigekommen, ihn gefunden, hat ihm erzählt, dass sie diesem Stamm das Evangelium gesagt hat und dass viele gläubig geworden sind. Und dann hat er Buße getan und ist umgekehrt. Das heißt, wir können nicht ins Herz schauen. Wir wissen nicht, wie geht der Weg noch weiter? Wird eines Tages Buße geschehen oder ist die Wiedergeburt gar nie geschehen? Jesus sagt uns zum Beispiel auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und hier sehen wir nur, dass nur ein Feld auf guten Boden fiel, beziehungsweise nur ein Same fiel auf guten Boden. Bei den anderen drei Fällen war es nicht der Fall. Das heißt, es gibt Fälle, wo der Anfang vielversprechend aussieht und das Ende sehr schlimm aussieht, leider. Jesus thematisiert das auch selbst. Er sagt in Matthäus 7, Verse 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, das Interessante ist hier, erstens, sie tun viele Dinge im Namen des Herrn Jesus. Ja, sie tun Wunder, das erinnert auch an eine bestimmte Bewegung, die es heutzutage gibt. Sie tun Wunder, sie tun Zeichen, sie treiben Dämonen aus. Und der Herr sagt zu ihnen nicht, eine Zeit lang habt ihr zu mir gehört und seid dann abgefallen. Er sagt ihnen ganz klar, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das heißt, nicht jeder, der kommt und sagt, ich liebe Jesus, ich gehöre zu Jesus, Jesus ist so toll und so groß und so super und hat so viele Wunder getan in meinem Leben, gehört wirklich zu Jesus, ja, kennt wirklich den biblischen Jesus. Dadurch will ich nicht sagen, dass zum Beispiel in der charismatischen Bewegung keine Gläubigen sind. Das will ich überhaupt nicht sagen, weil auch hier gilt, wir können nicht ins Herz schauen, das können wir nicht beurteilen. Was wir beurteilen können, sind natürlich die Werke einer Person und das sollen wir auch tun. Und dass vieles Unbiblische geschieht, das dürfen und sollen wir auch sagen. Aber dieser Vers geht ja noch weiter. Ja, er zeigt uns ja einfach auf, dass nicht jeder, der sich zum Herrn Jesus bekennt, wirklich wahrhaft gläubig ist, egal in welchem Hintergrund jetzt ist. Es kann hier in der Gemeinde jemand sitzen und dabei sein, der sich zu Jesus bekennt, aber gar nicht wirklich von neuem geboren ist. Ja, wir hoffen natürlich und wir nehmen auch das Gute an, dass wenn jemand sich zu Jesus bekennt, dann sollen wir, die Liebe glaubt ja alles, dann sollen wir erstmal das annehmen, derjenige gehört wirklich zu Jesus. Wenn dann aber durch die Früchte sich was anderes zeigt, dann haben wir auch die Verantwortung, das entsprechend anzusprechen. Erster Johannes 2, Vers 19 sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Hier thematisiert Johannes Irrlehrer, die aus der Gemeinde ausgegangen sind und falsche Lehren verbreitet haben. Und er sagt hier ganz klar, sie waren nicht von uns. Diese Autorität haben wir natürlich nicht. Ja? Wenn jemand unsere Gemeinde verlässt, dann kann es verschiedenste Gründe haben. Wenn jemand unsere Gemeinde verlässt und zum Irrlehrer wird, dann ist das ein Hinweis darauf, dass er vielleicht gar nicht von uns war. Johannes konnte das natürlich mit apostolischer Autorität sagen, er wusste es und er sagt eben nicht, sie sind abgefallen, ja. Er sagt, sie waren nicht von uns und das sollte offenbar werden. Und so sollte natürlich auch unser Gebet sein, auch für die Gemeinde, dass der Herr offenbar macht, wenn jemand nicht echt ist. Und wenn jemand nicht echt ist, ist natürlich das Beste und das Schönste, was passiert, dass derjenige zum lebendigen Glauben an den Herr kommt. Und nicht, weil er nicht echt ist, die Gemeinde verlassen muss, sondern ja, dass wirklich Umkehr und wahre Buße geschehen darf. Aber was uns die Bibel eben bezeugt, ist, dass es einfach falsche Bekenner gibt und dass wirklich vieles in ihrem Leben erstmal darauf hinweisen und deuten kann, dass echte Umkehr und Buße geschehen ist und sich aber mit der Zeit zeigt durch die Bewährung des Glaubens, dass es nicht wirklich echt war. Das heißt, solche Beispiele, die wir aus dem Leben kennen, sind kein Beweis dafür, dass man das Heil wieder verloren gehen kann, sondern weisen entweder darauf hin, dass die Wiedergeburt nicht geschehen ist, oder vielleicht, dass jemand auf Abwege kommt, aber hoffentlich eines Tages wieder umkehrt und zurückkommt, weil der Herr Jesus treu ist und den verlorenen Schafen nachgeht. Ein weiterer Punkt, der angeführt wird, ist, dass man die Welt überwinden muss, um in die Herrlichkeit einzugehen. Und viele überwinden die Welt nicht, sondern werden wieder in der Welt verstrickt und gefangen. Und wenn sie das nicht schaffen, die Welt zu überwinden, dann gehen sie verloren. Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir die Welt überwinden müssen. Ja, dazu sind wir aufgefordert, das sollen wir tun. In der Bibelstelle wird aber noch mehr gesagt. 1. Johannes 5, Verse 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und auch Paulus sagt, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wahre Gläubige werden letztendlich die Welt überwunden. Trotz aller Schwachheiten, durch die sie durchgehen in diesem Leben, trotz aller Rückschritte, trotz allem Niederfallen und wieder aufgerichtet werden, so wie es heißt, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Der Herr Jesus ist es, der uns ans Ziel bringt. Und wenn jemand wirklich zu ihm gehört, dann wird er den Sieg schenken. So wie es hier heißt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet der Welt. Das heißt hier nicht, dass ein Teil von denen, die aus Gott geboren sind, die Welt überwinden, sondern alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja. Und weiter, wer ist es, der überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und durch den Glauben dürfen wir überwinden und den Sieg haben. Das heißt nicht, dass wir in jeder einzelnen Versuchung den Sieg haben werden. Aber letztendlich werden wir durch seine Gnade zur Herrlichkeit gebracht und dort eingehen. Das ist sein Versprechen. Und aus eigener Kraft können wir das gar nicht. Ja, wir müssen glauben, wir müssen vertrauen, aus Glauben leben, uns nah beim Herrn halten, um siegen zu können. Und er tut es, er wirkt es. Aber natürlich sind wir aufgefordert, uns ihm hinzugeben. Ein weiterer Einwand ist, Paulus sagt, man kann verwerflich werden. 1. Korinther 9, 26 bis 27. Da heißt es, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ja, die Stelle wird dahingehend ausgelegt, dass Paulus diesen Kampf kämpft und auch den Kampf gegen seinen Leib und sein Leib bezwingt und ihn beherrscht, damit er nicht verwerflich wird. Wenn er das aber nicht tun würde, würde er verwerflich werden und verworfen werden und auf ewig verloren sein. Und es gibt viele Gläubige, die das eben nicht tun wie Paulus, die ihren Leib nicht bezwingen, die das dann nicht schaffen, dann verwerflich werden und dann in das ewige Feuer übergeben werden. Nun müssen wir natürlich den Zusammenhang dieser Stelle betrachten. Um was geht es in diesem Zusammenhang? In dem Zusammenhang geht es um Lohn, nämlich um den Siegeskranz, der in Vers 25 erwähnt wird. Es geht nicht um die ewige Errettung. Und das griechische Wort, das hier mit verwerflich übersetzt wird, kann auch mit untüchtig oder untauglich übersetzt werden. Wenn man zum Beispiel die Schlachterübersetzung mal durchschaut, dann sieht man, dass an vielen anderen Stellen dieses Wort mit untüchtig oder mit untauglich übersetzt wird und nicht mit verwerflich. Und das würde in dem Zusammenhang mit dem Lohn besser passen. Ja, wer praktisch im Dienst des Herrn steht und sein Leib nicht züchtigt, sein Leib praktisch nicht, wie es Paulus sagt, bezwingt, ihn nicht beherrscht, ich meine nicht züchtigt, dass man seinem Leib Schaden zufügt, sondern aus dem Leib kommen ja die ganzen Lüste, aus dem Leib kommen all diese Dinge, die ganze Fleischeslust. Und dieser gefallene Leib, in dem wir sind, ist ein großes Problem für uns Gläubige. Denn es ist ständig dieser Kampf des Geistes gegen den Leib. Und der Leib möchte uns zurückziehen in unsere Sünde, in das alte Leben. Und wir sind deswegen aufgefordert, den Leib zu beherrschen, gegen die Sünde zu kämpfen, so wie Paulus das eben hier sagt. Wenn wir das nicht tun, werden wir unbrauchbar, untauglich für den Herrn. Ein Gläubiger, der in Sünde fällt, wird nicht gebraucht werden können vom Herrn. Er wird untüchtig für den Dienst. Und so gibt es auch manche Prediger, Verkündiger, Evangelisten, die durch Fleischeslust untauglich wurden. Ja, und dann von einem Tag auf den anderen aus dem Dienst rausgenommen waren und nicht mehr in diesem Dienst gebraucht werden konnten. Und Paulus möchte sich behüten davor. Er möchte, dass das nicht passiert. Er möchte, dass er ein Vorbild ist und dass er gebraucht werden kann als Werkzeug in Gottes Hand. Das heißt, wir sollten niemals Sünde in unserem Leben dulden oder mit der Sünde spielen, weil wir dann untaugliche Werkzeuge sind für Gott. Wir verlieren die Belohnung. Und das sagt uns die Bibel im gleichen Brief, dass wir unsere Belohnung verlieren können. Er sagt aber, die Seele wird dennoch gerettet. 1. Korinther 3, Verse 14 bis 15. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also Paulus sagt, genau im gleichen Buch weiter vorne erklärt er die Sache mit dem Lohn. Und wir sollen kämpfen dafür, für den Herrn kämpfen, für das Evangelium kämpfen, um unseren Lohn eben nicht einzubüßen und zu verlieren, dass nicht alles verbrennt, was wir getan haben. Ein weiterer Einwand ist, dass Paulus sagt, man kann aus der Gnade fallen. Ja, und das würde bedeuten, dass jemand, der gläubig ist, der in der Gnade ist, verloren geht und doch in die Hölle kommt. Das sagt er in Galater 5, Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, der durchs Gesetz gerecht werden sollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Im Zusammenhang geht es hier nicht darum, dass jemand sein Heil verliert, ja, der gerettet worden ist, sondern dass er zurückfällt in ein Verdienst- und Werksdenken. Ja, bei den Galatern war es so, dass falsche Lehrer eingedrungen sind in die Gemeinde, die gesagt haben, ihr müsst wieder das Gesetz halten, ja, ihr müsst euch beschneiden und so weiter und so fort, ihr müsst das ganze Gesetz erfüllen. Und so sind sie in ein Verdienst- und Werksdenken zurückgefallen und haben nicht mehr aus Glauben, aus der Gnade gelebt. Ja. Das heißt, wer zurückfällt in solch ein Denken, bewegt sich nicht mehr im Bereich der Gnade, sondern er tut alles aus einem gesetzlichen Denken heraus, aus eigener Kraft. Er lebt nicht mehr aus Gnade im Glauben, ja, und wird so auch unfruchtbar für den Herrn. Und wie in vorherigen Stellen gesehen, ist hier Buße und Umkehr nötig, ja, dass man das erkennt, dass das falsch war, zu versuchen, wieder durch das Gesetz praktisch etwas vor Gott zu erreichen, um nicht eben die Belohnung einzubüßen. Und das ist der Bereich, den Paulus hier erklärt. Er nennt die Galater durchaus Gläubige, er betrachtet sie als Gläubige, aber er sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr, die ihr vorher im Glauben angefangen habt, jetzt auf einmal wieder durch Werke gerecht werden wollt, dann habt ihr das Evangelium sozusagen verlassen und ihr werdet von Gott nicht gebraucht werden. Und natürlich kann es auch hier sein, dass manche von denen gar nie wirklich gläubig waren und deswegen sehr empfänglich waren für das Werksdenken, oder aber dass Gläubige in diesen Zustand kommen, dass sie anfangen, die Dinge aus eigener Kraft und aus Werken heraus zu tun. Abgesehen von der Lehre der Beschneidung, wie Paulus sie genannt hat, sind auch wir alle in dieser Gefahr. Ja, jeder von uns ist tagtäglich in dieser Gefahr. Leben wir aus der Gnade, aus dem Glauben, oder tun wir die Dinge aus eigener Kraft? Wir sind immer wieder aufgefordert, uns selbst dem Herrn hinzugeben, um mit ihm zu leben, um durch ihn zu leben, um im Glauben, im Vertrauen zu leben. Das ist unser tagtäglicher Kampf. Aber wir kämpfen den Kampf nicht mit der Angst, dass ein Schwert über uns schwebt und wir jeden Moment wieder verloren gehen, wenn wir es nicht schaffen, aus der Gnade zu leben, sondern wir leben in der Gnade und sind aufgefordert und dürfen immer wieder Buße tun, um Vergebung bitten für unsere Verfehlungen. Ein weiterer Einwand ist, dass Paulus sagt, man kann durch das unwürdige Teilnehmen am Abendmahl das Heil verlieren. Nun, die Antwort begibt sich hier auch aus dem Zusammenhang selbst. Paulus bezieht sich hier ganz klar auf die Züchtigung und nicht auf den Verlust des Heils. Ich lese die Stelle vor, 1. Korinther 11, 27 bis 32. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und ähnliche Stellen gibt es weitere in der Schrift, wo es um Züchtigung geht, die aber so ausgelegt werden, dass sie vom ewigen Gericht handeln, ja, wie bei Johannes 15, der Weinstock und die Reben, oder 1. Johannes 5, Vers 16, die Sünde zum Tode. Das sind alles Züchtigungen zum Tode, die es eben auch unter dem neuen Bund gibt. Ja, auch der Hebräerbrief spricht davon, dass Gläubige bis zum Tode gezüchtigt werden können, wenn sie dem Herrn unwürdig leben, in dem Fall unwürdig am Mahl des Herrn teilnehmen, dann können sie krank werden, sie können sogar entschlafen. Aber es wird ausdrücklich hinzugefügt, sie werden vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das heißt, sie kommen nicht in die gleiche Verurteilung ins ewige Gericht wie die Ungläubigen, sondern sie werden vom Herrn für ihr Verhalten gezüchtigt, damit eben diese Verurteilung nicht über sie kommt. kommen muss. Das heißt, auch für solche gilt das Opfer Jesu, wenn sie wirklich wiedergeboren sind. Bei den Korinthern, auch Paulus schreibt sie an, er nennt sie Heilige, er nennt sie Geheiligte im Herrn. Aber so wie der Korintherbrief geschrieben ist, lässt sich schon erahnen, dass manche von denen nicht wirklich gläubig waren. Das muss man natürlich auch hier mit betrachten. Die Züchtigung ist aber für Gläubige, ist für Söhne Gottes, sagt uns auch der Hebräerbrief. Wenn sie ohne Züchtigung wären, dann wären sie ja unecht und keine Söhne. Das heißt, mit seinen Söhnen geht unser geliebter Herr um, wie mit Söhnen, wie mit Kindern, die hier und da mal eine Züchtigung nötig haben, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Aber das Ziel ist auch hier zu unserem Besten, zu seiner Verherrlichung. Und das wird er tun und auch dann trifft das auch zu, dass die Bibel uns sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge dienen uns zum Besten und wenn wir unser Heil wieder verlieren könnten, dann gäbe es mindestens eine Sache, die uns nicht zum Besten gedient hat, nämlich die, die dazu geführt hat, dass wir unser Heil verloren hätten. Ein weiterer Einwand ist, dass Glaube ohne Werke tot ist. Folgende Stellen werden aus dem Jakobusbrief angeführt. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn dieser Glaube retten? Also diese Stellen werden dahingehend ausgelegt, dass nur Glaubensgehorsam uns rettet, nicht aber Glaube allein. Also Glaubensgehorsam, das ist Glaube plus Dienst für den Herrn, plus Nachfolge für den Herrn, plus Einsatz für den Herrn, nur das rettet uns, nicht Glaube allein. Das ist aber nicht das, was der Jakobusbrief uns sagen möchte. Er möchte uns sagen, dass Glaube, der ohne Werke bleibt, wirklich tot ist. Und dass wahrer Glaube Werke hervorbringen wird. Das heißt, jeder, der wirklich gerettet ist, wird auch Werke produzieren. Gott wird Werke in seinem Leben produzieren. Die mögen wir vielleicht, speziell in der Anfangszeit, bei anderen nicht sehen. Aber wir sehen nicht ins Herz, wie sehr der Einzelne vielleicht zu kämpfen hat mit Dingen, die wir schon längst hinter uns gelassen haben und wie Gott sehr wohl am Wirken ist. Irgendwann wird es aber auch so sein, dass andere diese Werke sehen. Das heißt, wahrer Glaube bewirkt die Werke. Wir werden nicht durch Werke gerettet, durch Glauben plus Werke, sondern durch Glaube allein. Rettender Glaube hat aber Werke zur Folge. Und so sagt es auch der Epheserbrief 2, Verse 8 und folgende, dass die Errettung allein durch den Glauben, durch die Gnade geschieht und Gott uns aber dazu bereitet hat, dass wir Werke tun, dass wir in diesen Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Und dadurch zeigt sich der wahre, der rettende Glaube. Und so kann man dem nur zustimmen, Glaube ohne Werke ist tot. Aber was man nicht zustimmen kann, ist, dass jemand, der rettenden Glauben hat, dann seine Wiedergeburt einbüßen kann und in die Hölle kommt oder vielleicht auch irgendwann Buße tut und ein zweites Mal von neuem geboren wird. Das können wir so von der Bibel nicht unterstützen. Ein weiterer Einwand ist genau das, was ich vorher erwähnt habe. Wenn man gegen den Heiligen Geist lästert, verliert man sein Heil und ist für immer verloren. Und ich hatte vorher erwähnt, manche sagen, nur diese eine Sünde, das ist die einzige Sünde, die dazu führen kann, dass man sein Heil verliert. Bei allen anderen kann man Buße tun, aber diese Sünde, die wird definitiv dazu führen, dass man sein Heil wieder verliert. Und die mich kennen, wissen, das ist auch meine persönliche Geschichte, dass ich eine Zeit lang wirklich gedacht habe, ich hätte diese Sünde begangen und ich bin für immer verworfen und verloren. Und ich bin dankbar, dass ich aber durch das Wort eines Besseren belehrt werden durfte. In Matthäus 11, Verse 31 bis 32 wird das erwähnt. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Also Vergebung ist ausgeschlossen, Umkehr und Buße ist ausgeschlossen. Interessant ist, dass diese Sünde nur in den Evangelien erwähnt wird und nur in dem Zusammenhang, als die Pharisäer nämlich die messianischen Wunder gesehen hatten, sie durften Zeugen werden von den messianischen Wundern und haben gesagt, diese Wunder sind von Satan, vom Beelzebul. In dem Zusammenhang erwähnt Jesus das. Wer gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nie vergeben werden. Sie haben nicht mal gegen den Heiligen Geist gelästert. Sie haben gesagt, diese Wunder, die Jesus getan hat, sind durch Satan. Und dadurch sehen wir, dass diese Sünde darin bestand, dass man die messianischen Wunder, die Jesus, als er auf der Erde war, getan hat, dem Satan zugeschrieben hat. Das war diese Sünde. Und Jesus erzählt dann auch Gleichnisse, um das aufzuzeigen, wie das Gleichnis von dem Menschen, der einen Dämon hatte, der Dämon zieht aus und dann kommt er wieder, weil das Haus geschmückt ist mit 6 anderen und dann geht es ihm schlimmer als vorher und dann sagt er dazu, und so wird es gehen mit diesem Geschlecht. Also es geht um die Sünde der damaligen Juden, ja, die eben diese messianischen, durch den Heiligen Geist gewirkten Wunder dem Satan zugeschrieben haben. Heute sehen wir diese Wunder nicht. Heute können wir diese Sünde nicht begehen, weil wir nicht Jesus hier unter uns sehen, der diese Wunder tut. Und es ist nicht richtig, wie die Charismatiker sagen, dass diese Sünden sich auch auf die Wunder beziehen, die durch die Charismatiker getan werden. Denn diese Sünde, die Lästerung des Heiligen Geistes, wird in den Briefen, die ja für die Gemeinde ganz wichtig sind, die Lehrbriefe, ja, Pastoralbriefe und so weiter, überhaupt nicht erwähnt. Dort gibt es nur die Sünde zum Tode, die eine andere Sünde ist, nämlich Züchtigung zum Tode, aber nicht die Lästerung des Geistes. Sie wird nur hier erwähnt, eben in den Evangelien, in dem Zusammenhang mit den Pharisäern. Und wir sehen auch in dem Zusammenhang, dass sogar einzelne Juden, die zu diesem Geschlecht, zu dieser Generation, die Jesus erwähnt, gehört haben, gerettet wurden. Ja? Das heißt, die Sünde wirkte sich nicht so aus, dass der Einzelne nicht mehr umkehren konnte. Ja? Sie wirkte sich auf die Generation aus, dass im Allgemeinen, speziell die jüdischen Führer und das Volk Jesus abgelehnt haben, nichts mehr von ihm wissen wollten und ihnen auch keine Möglichkeit zur Buße mehr gegeben wurde. Und das Interessante ist, dass in diesem Zusammenhang, das ist eine ganz wichtige Stelle, im Markus-Evangelium in Verse 4, 11 bis 12 folgendes steht. Da sagt Jesus zu den Jüngern, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Was ist die Lehre der Bibel, die sich durchzieht von Anfang bis zum Ende? Es ist die Lehre, dass wenn wir Buße tun, wenn wir zu Gott kommen, wenn uns unsere Sünden leid tun, egal was wir auch begangen haben, der Herr wird uns vergeben. Wenn jemand Vergebung sucht durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, dann wird er Vergebung bekommen. Die Lästerung des Geistes wirkte sich so aus, dass diejenigen nicht mehr wollten. Deswegen heißt es hier, damit sie eben nicht umkehren, nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Wenn sie umkehren würden, würden sie Vergebung ihrer Sünden bekommen, aber diese Sündung bewirkte eine Verstockung in ihnen, dass sie gar nicht mehr umkehren wollten. Und das war die Lästerung des Geistes. Deswegen, egal wie man diese Sünde auch einordnet, wie man sie nicht einordnen kann, ist, dass man einer Einzelperson sagen kann, du hast diese Sünde möglicherweise begangen und kannst nie mehr Buße tun. Denn die Bibel sagt uns ganz klar und unmissverständlich, dass wer Buße sucht durch das Blut Jesu, nicht hinausgestoßen wird und diese Buße und die Vergebung auch bekommen wird. Im Matthäusevangelium, das auch noch zu erwähnen, in Kapitel 12, wo diese Sünde erwähnt wird, kommt da der Moment, wo Jesus anfängt, in Gleichnissen zu ihnen zu sprechen. Ja, und dann fragen sie ihn, warum sprichst du in Gleichnissen? Und dann sagt er ihnen eben, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, denen, die draußen sind, aber nicht. Davor hatte er noch nicht so viele Gleichnisse gebraucht. Das fing erst ab diesem Moment, ab der Lästerung des Heiligen Geistes an. Ein weiterer Einwand ist, Judas hat sein Heil verloren und jeder von uns kann zum Judas werden. Wir müssen hier beachten, dass Judas nie errettet war. Das bezeugt Jesus ausdrücklich in Johannes 13, Verse 10 bis 11. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Judas war zwar ein Jünger Jesu, er war aber nie gerettet. Und durch sein Verrat wurde dann das deutlich, was er ist: ein fleischlicher, ungläubiger, gottloser, der den Herrn verraten hat. Und deswegen ist es falsch zu sagen: Pass auf, du kannst zum Judas werden. Das kann man zu jemand sagen, der, von dem man weiß, er ist nicht gläubig. Zu einem Gläubigen sollte man das nicht sagen. Zu einem Gläubigen sollte man aber sehr wohl sagen: Sei dem Herrn treu. Ja, diene ihm treu und liebe die Geschwister. Und verrate sie nicht, das schon. Aber man kann ihnen nicht androhen: Du wirst verloren gehen wie Judas. Oder kannst verloren gehen wie Judas. Ein weiterer Punkt ist auch ein wichtiger Einwand, ist einfach folgende Aussage: Wenn man nicht mehr verloren gehen kann, dann kann man ja sündigen, so viel man will. Da muss man natürlich mit Paulus sagen, das sei ferne. Solch eine Gesinnung ist eben nicht die Gesinnung eines Wiedergeborenen. Wenn jemand von Neuem geboren wird, kommt der Geist Gottes in sein Leben. Das Gewissen wird verändert und man kann nicht mehr so einfach sündigen wie vorher. Ja, man bekommt ein viel feineres Gewissen. Und wer aber meint, ich kann jetzt sündigen so viel, wie ich will, der sollte sich prüfen. Paulus sagt: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Ja. Wahre Gläubige werden von Gott verändert, aber nicht auf Basis von Angst vor der Hölle. Ja. Nicht, dass die Drohung ständig über einem schwebt, du kannst verloren gehen, deswegen lass dich verändern, sondern die Veränderung geschieht auf Basis von Liebe und Dankbarkeit für das vollkommene Geschenk. Und das sollte unsere Gesinnung sein. Und wenn wir diese Gesinnung nicht haben, dass wir uns wünschen, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir uns wünschen, Jesus zu dienen, dann ist es schon richtig, dass wir uns prüfen sollten. Trotzdem sagt uns die Bibel nicht, dass wir ständig und jeden Tag uns erneut prüfen müssen, sondern wir sollen uns dann prüfen, wenn es Anlass dazu gibt. Ja, wenn wir merken, wir haben die falsche Gesinnung, das stimmt nicht mit dem Wort überein. Wenn wir merken, wir können ohne schlechtes Gewissen sündigen, dann sollten wir anfangen, uns zu prüfen, ob wir wirklich echt sind. So, das waren jetzt ein paar Stellen. Wie gesagt, es gibt noch weitere, aber viele lassen sich in diese Kategorien einordnen. Entweder, dass sie handeln von falschen Bekennern, die dazu zu gehören scheinen und dann die Herde wieder verlassen, oder Gläubige, die in Sünde fallen, sogar in Sünde, dass sie gezüchtigt werden, gezüchtigt bis zum Tode, oder dass sie die Herde eine Zeit lang verlassen. Wir haben unumstößliche Verheißungen, das haben wir bereits betrachtet, die uns Sicherheit in Gottes Hand zusagen. Und Bibelstellen, die angeführt werden, um zu behaupten, man könne sein Heil wieder verlieren, passen sehr gut ins Gesamtbild dieser Verheißungen. Sie sagen nicht, dass man sein Heil wieder verlieren kann, sondern handeln von entweder nicht Wiedergeborenen, falsche Bekenner, Irrlehrer, Wiedergeborene, die ihre Belohnung verlieren, Wiedergeborene, die gezüchtigt werden. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass wir bewahrt werden, und müssen nicht aus Angst heraus leben, sondern dürfen voller Dankbarkeit dem Herrn nachfolgen und ihm dienen. Und auch da muss ich jetzt wieder einfach aus meinem eigenen Leben bezeugen, dass ich in meinem Leben zwei oder drei Phasen kannte. Ja, die erste Phase war, dass ich dachte, man kann sein Heil wieder verlieren, aber ich würde es selbst, meins würde niemals verloren gehen. Ja, weil ich so einen Eifer für den Herrn hatte, so eine Liebe und ihm so dienen wollte, dass ich die Möglichkeit, dass die ganz weit ferne war, dass ich mein Heil wieder verlieren könnte, aber andere könnten es möglicherweise. Ja. Das war so die erste Phase meines Glaubenslebens. Da habe ich durchaus nicht aus Angst gelebt, weil die Angst spielte keine Rolle, weil ich bin ja nicht betroffen und ich werde niemals betroffen sein. Dann kam die Phase, wo der Herr mich in die Wüste geführt hat, muss man einfach so sagen, und wo ich dachte, ich hätte es entweder schon verloren oder ich war niemals echt und es gibt keine Chance mehr für mich. Und da hat die Angst ja, vor diesen ganzen Bibelstellen eine sehr große Rolle gespielt. Und der Herr hat mich da rausgeführt durch seine Verheißungen, dass ich wirklich erkennen durfte, ewiges Leben. Das ist wirklich das ewige Leben ohne Ende. Er bewahrt mich in seiner Hand, ich kann gar nichts. In dieser Phase war mir klar, ich bin zu nichts imstande, obwohl ich gläubig bin, bin ich unfähig zu irgendetwas und durfte dann auf den Herrn vertrauen, dass er es tut. Das heißt, wir müssen nicht auf uns selbst schauen, sondern wir dürfen auf den Herrn schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das möchte ich jetzt einfach abschließen mit ein paar Verheißungen, die wir schon betrachtet haben, die wir dann einfach für uns mitnehmen können. Das ewige Leben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das vollkommene Opfer. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir sind Teil der Familie Gottes, wir sind geliebte Kinder Gottes. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch in Gott. Ja, beide Stellen zeigen uns, der Herr Jesus hat alles für uns getan, was nötig war, um uns zu erretten. Wir werden allein aus Gnade errettet, nicht durch unsere Werke. Weder Werke, die wir vor unserer Errettung getan haben, noch Werke, die wir nach unserer Errettung tun werden. Es ist allein Gnade, es gründet sich allein auf sein Opfer. Und wenn wir sagen würden, unsere Werke tragen auch dazu bei, schmälern wir letztendlich sein vollkommenes Opfer. Stattdessen sollen wir uns freuen über dieses vollkommene Opfer, dass er alles getan hat, was nötig war und dass wir wirklich geliebte Kinder Gottes sind und aus dieser Liebe heraus Nachahmer Gottes sein dürfen. Wir sind in der Familie Gottes. Wir würden zu unseren Kindern niemals sagen, wir verstoßen sie. Ja? Aber es gibt Menschen, die das doch irgendwann sagen. Aber Gott wird das niemals zu seinen Kindern sagen, ich verstoße dich, sondern jedes von seinen Kindern wird er ans Ziel bringen. Dann die Kraft Gottes, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die uns bewahrt, die vermag gar nichts, sondern seine Kraft und Macht. Auch der gute Wirt, Hirte, hat uns Bewahrung verheißen, ja, und der Vater. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Auch hier sehen wir, es liegt allein an seiner Kraft und Macht, an seiner Bewahrung und nicht an unserer eigenen Kraft. Und dann natürlich die Liebe Gottes, und damit möchte ich schließen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Von der Liebe Gottes können wir nicht geschieden werden. Auch nicht wir selbst können uns von der Liebe Gottes scheiden, denn nichts Zukünftiges, kein zukünftiges Ereignis kann das tun, auch nicht ein hypothetischer zukünftiger Abfall. Er hat uns seine Liebe zugesagt, er hat uns seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn für uns alle dahingegeben hat. Dadurch hat er bewiesen, wie sehr er uns liebt. Deswegen sagt uns die Bibel, wird er uns mit ihm auch alles schenken. Und deswegen dürfen wir zuversichtlich sein, dass auch wenn du zu den schwächsten Schafen des Herrn gehörst, der Herr wird dich ans Ziel bringen. Der Herr wird es tun, du kannst es selbst nicht. Vertraue ihm umso mehr, vertraue ihm und danke ihm und bete ihn an, dass er uns diese wunderbaren Verheißungen gegeben hat. Amen.